Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei Copter Pro. Und zwar heute über mehrere Themen. Einmal das Thema Drohnen bei der Jagd, Drohnen bei der Kidsrettung, aber auch Drohnen im behördlichen Einsatz sowie für die ASP oder gegen die ASP. Aber das Interview heute führe ich nicht alleine, sondern ich habe einen interessanten Gast hier, den ihr bestimmt auch das ein oder andere Mal schon gesehen habt. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wer das ist, dann bleibt auf jeden Fall dran.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Euer Alex hier von Copter Pro und erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserem Podcast. Alles rund ums Thema Drohnen und moderne Jagd. Heute führen wir ein Interview mit einer relativ bekannten Person. Der ein oder andere wird ihn schon gesehen haben, auch bekannt als Mr. Hick Micro oder auf Instagram als Rheingaujäger. Und zwar Sven Schneider. Schön, dass du hier bist. Sven, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennen dich die Leute?
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast oder zu unserem Podcast. Mein Name ist Sven Schneider, bin 45 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, kennen mich viele unter dem Namen Rheingaujäger aus den sozialen Medien oder als Mr. Hick Micro. Wohnhaft bin ich in dem schönen Rheingau zwischen Wiesbaden und Koblenz.
Wir sind nicht weit auseinander, Sven, und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Sag mal ganz kurz nochmal so die Kennenlernstory. Weißt du die noch?
So ganz grob. Also natürlich kennt man sich von den Messen, aber ich glaube, erstmalig sind wir enger zusammengekommen in Alsfeld auf der Messe,
Mhm.
wo das Thema kam, Förderung von den Drohnen, wo du mir dann gesagt hast, dass unser hiesiger Jagdverein bereits eine Drohne bei euch gekauft hat. Und ich habe mich dann im Nachgang mit unserem Verein, mit dem ersten Vorsitzenden, ein bisschen auseinandergesetzt, der gesagt hat, ja, wir haben eine Drohne gekauft, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir das Ganze jetzt machen sollen. Da habe ich mich dann eingeklinkt, habe gesagt, ich möchte das Thema Kidsrettung übernehmen. Und so sind wir natürlich viel, viel enger zusammengekommen, ob private Jagden oder Drückjagden, gemeinsam essen gehen. Viele schöne Dinge haben wir natürlich schon zusammen erlebt.
Ja, ist schön, wenn aus geschäftlichen Beziehungen irgendwo auch Freundschaften werden. Also wir haben uns kennengelernt in Alsfeld auf der Messe. Das war eigentlich ganz lustig. Wir haben einen Messestand. Wir sind immer auf der Jagen, Fischen, Offroad. Und Sven habe ich überall schon mal da rumflitze gesehen auf der Messe. Der war wie so ein Markenbotschafter. Deswegen auch der Name irgendwo Mr. Hick Micro. Und dann waren wir, glaube ich, abends Essen bei uns da im Hotel und haben gesagt, komm doch mit. Und so entsteht dann irgendwo eine Freundschaft. Du bist auch selbst aktiver Jäger. Gib uns mal einen Einblick, wie bist denn du überhaupt zur Jagd gekommen?
Das ist schon sehr, sehr lange her. Wie ich eben gesagt habe, bin ich jetzt 45 Jahre alt und im zarten Alter von 7 Jahren bin ich das erste Mal mit der Jagd in Berührung gekommen. Ich weiß noch genau, als ob es gestern gewesen wäre. Meine Großeltern haben eine Metzgerei mit einer Gaststätte gehabt und da hing ein Bild an der Wand mit einem Hirsch auf einem Anhänger. Dieser Anhänger war ganz toll geschmückt und ist durchs Dorf gefahren. Viele Leute standen an der Straße. Und da war für mich natürlich das Thema Jagd erstmal in mir. Wobei ich konnte das nicht, wie soll ich das sagen, ich hatte niemanden, wo ich da mal mitgehen konnte. Für mich war es im Kopf, aber es gab niemanden. Dann hatten wir jährlich einen Mann aus Düsseldorf bei uns im Ort, enge Freunde auch von meinen Eltern. Der kam im LKW und hat Blumen verkauft. Alles das, was so im Mai in die Blumenkästen am Balkon kommt, das hat er bei uns im Dorf verkauft. Und er ist auch Jäger gewesen, mittlerweile leider, leider verstorben. Und der jagte früher bei dem Prinz zu sein Wittgenstein. Das ist für viele auch ein Begriff, das Schloss in Bad Berleburg, die Hochburg für Rotwild. Und er nahm mich abends mal mit. Sagt er, wir gehen jetzt raus und dann gucken wir nach Rehwild. Schwarzwild ist in dem Gebiet nicht so ausschlaggebend. Das Rehwild und das Rotwild ist da natürlich sehr präsent. An dem Abend haben wir natürlich nichts erlegen können, muss ja auch nicht sein. Wir haben viel gesehen und ich habe ihn dann gefragt: Naja, kann ich mich auch alleine hier auf die Hochsitze sitzen? Und dann hat er gesagt: Ja, klar, hier hast du ein Fernglas. Und wenn ich dann am Wochenende komme, dann kannst du mir ja sagen, wo die starken Böcke stehen. Und so ist das natürlich dann auch gekommen, dass ich am Wochenende, wenn er mit seinem Geschäftspartner kam, habe ich gesagt, ja, da hinten, da steht ein starker Bock, hier oben stehen zwei etwas schwächere Böcke. Und dann nahmen mich natürlich seine Geschäftspartner mit auf den Hochsitz, weil ich konnte ja oder ich habe ja die Böcke bestätigt. Und so bin ich zur Jagd gekommen. Dann war die Jagd lange, lange Jahre überhaupt kein Thema mehr für mich. Dann kam die Ausbildung, dann kam die Bundeswehr, dann kam Familie, dann kam das Thema Angeln, wo ich mich wirklich jahrelang mit befasst habe. Aber irgendwann war das Thema Angeln für mich, wie soll ich sagen, ich habe das ausgeschöpft. Ich bin auf der ganzen Welt überall angeln gewesen, habe sehr viel erlebt und auch im Angelbereich gibt es natürlich sehr, sehr viele Verbote, die uns teilweise wirklich an schöne Sachen gehindert haben, an Stellen zu angeln, wo es dann irgendwann nicht mehr erlaubt war. Dann kam das Thema Jagd wieder im fortgeschrittenen Alter, wo ich gesagt habe, naja, wenn du den Jagdschein jetzt nicht machst, dann machst du nie, weil es wird ja, umso älter du wirst, umso schwerer wird es ja, diesen ganzen Stoff auch in den Kopf zu bekommen. Und irgendwann habe ich dann den Jagdschein gemacht und habe gesagt, okay, das Angeln ist jetzt für mich kein Thema mehr. Du kannst, solche Hobbys kannst du nur eins ausführen. Zwei Hobbys, Angeln und Jagd, das funktioniert in den meisten Fällen nicht, weil du hast ja zu Hause auch nur eine Familie. So habe ich das Angeln dann komplett aufgegeben und mich der Jagd gewidmet. Und meine Frau ist auch Jägerin und so erfüllt uns das Leben. Wir gehen mehrmals die Woche zusammen jagen und für uns gibt es unser Weingut und das Jagen und natürlich gute Freunde.
Stichwort Weingut. Ihr seid ja in Rüdesheim. Wir sind ja nicht weit weg von euch. Rüdesheim am Rhein. Die einen oder anderen werden es kennen. Sehr schönes Fleckchen. Also Deutschland hat geile Ecken. Mosel oder auch der Rheingau. Schaut doch mal vorbei. Weingut Chat Sauvage. Ich kann ja ein bisschen Französisch. Hab in Französisch Abi geschrieben. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, dann bist du nicht nur aktiver Jäger, sondern du bist auch mittlerweile aktiver Kidsretter, was ja auch irgendwo Teil der Jagd ist. Gib mal so einen Einblick, wie lange machst du das schon? Hast du das früher ohne moderne Technik gemacht? Einfach mal so, wie bist du dazu gekommen?
Also wie schon gesagt, fing das Ganze an vor 2 Jahren, als wir uns in Alsfeld kennengelernt haben und unser Jagdverein die erste Drohne über die Förderung angeschafft hat. Somit bin ich jetzt im 2. Jahr in der Kidsrettung tätig. Und die erste angeschaffte Drohne war die Mavic 2, was wirklich ein sehr gutes Produkt ist. Klar, man braucht für die Drohne ein paar Akkus mehr und wir haben gesagt, wir haben größere Flächen, wir haben mehr Bauern jetzt, die das mitbekommen haben, dass wir das machen. Das kriegen wir alles mit einer Drohne überhaupt nicht mehr geleistet. So haben wir dann ein zweites Team aufgebaut und bei Copter Pro eine zweite Drohne gekauft, die Mavic 3, die natürlich absolut keine Wünsche offen lässt. Das ist für mich ein Produkt, was alles abdeckt, ja.
Also man sieht ja in einem Verein, da muss es immer mehrere Drohnen geben. Wie viele Leute seid ihr im Verein, damit man mal so einen Überblick kriegt?
Das kann ich dir ganz genau überhaupt nicht beantworten, wie groß der Verein jetzt ist. Ich kann dir nur sagen, dass unser Kids-Rettungsteam eins mittlerweile aus 6 Piloten besteht und das Team 2 aus 7 Piloten, was auch, sage ich mal, zu 80% alles Jäger sind. Aber wie groß jetzt unser Verein ist, von den Zahlen her, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich schätze mal mit Sicherheit 250, 300.
Okay, also doch schon einiges. Also in Hessen ist es ja so, da gibt es ja nicht die Kreisgruppen wie bei uns, sondern das sind ja Jagdvereine, gell? Ich bin auch Mitglied im Hubertus Gießen. Liebe Grüße an den Dieter Mackenroth, wenn er das hören sollte. Hab mich damals so entschlossen, auch mal da Mitglied zu werden. Vielleicht kann ich auch noch Mitglied bei euch werden.
Sehr gerne.
Und ihr seht ja, man braucht immer jemanden, der sich auch irgendwo engagiert, der quasi sich um das Thema Kidsrettung kümmert. Deswegen bist du nicht nur Pilot dort, sondern du bist auch Drohnenobmann.
Ich bin dort Drohnenobmann, habe auch einen Stellvertreter, bin dieses Jahr leider, leider nicht oft dazu gekommen, mit rauszugehen morgens. Für mich ist dieser operative Bereich eher der, wo ich mich gerade bewege, die ganzen Planungen zu machen mit den Bauern. Das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch. Es gibt sehr viele Bauern, die rufen dann nachmittags an, Tag vorher und sagen, ich will morgen mähen. In 2 Stunden später rufen sie wieder an und sagen, alter Nachbar hat gesagt, morgen können wir nicht mähen, es wird Regen geben. Die Wetterkarten sagen aber was ganz anderes. Und man verbringt also schon wirklich sehr, sehr viel Zeit am Telefon. Und das muss dann abends bis 17 Uhr, da haben wir uns die Leinen gesetzt. Wir haben gesagt, bis 17 Uhr kann sich jeder melden, weil danach muss ich ja meine Piloten auch ein bisschen briefen, muss sagen, da und da müsst ihr morgen hin. Ich schicke euch die Koordinaten zu und die Jungs und Mädels müssen natürlich dann auch abends etwas früher schlafen gehen, weil morgens um 4 Uhr stehen die dann auf der Wiese.
Also du regelst quasi alles, du bist so der Manager.
Genau, richtig.
Also ich hab das ja schon in mehreren Podcasts gesagt, es ist ganz wichtig, dass man innerhalb vom Verein die ganz klare Strukturen macht. Hört euch da gerne mal die Podcast-Folge an, wie man sich richtig organisiert in einem Verein. Haben wir auch, glaube ich, auf YouTube und da haben wir auch noch einen Kurs für. Es ist so, man sollte ja immer darauf achten, dass man seine Piloten, also dass es wirklich feste Piloten gibt, feste Helfer und wirklich einen Organisator, der auch meistens selber nicht fliegt. Da fliegst du dann generell weniger. In der ersten Saison bist du selber, glaube ich, auch noch geflogen, gell?
In der ersten Saison bin ich sehr, sehr viel geflogen. Jetzt in der zweiten Saison bin ich weniger geflogen, wobei man natürlich auch sagen muss, letztes Jahr die Kids-Rettung-Saison, die war phänomenal. Wir haben am 15.05. haben wir angefangen und waren, glaube ich, am 20.06. durch. Es gab keine Regenperiode, wie wir das dieses Jahr jetzt haben. Wir konnten mehr oder weniger jeden Tag die Flächen abfliegen, hatten da, wie vorhin schon gesagt, nur die eine Drohne, haben jetzt dann die zweite. Aber dieses Jahr ist ja für den Landwirt, der kann ja gar nichts mehr planen. Das heißt, es ist alles zerrissen worden. Wir sind jetzt fast im August. Die Maat ist vorbei, aber viele Flächen stehen natürlich noch oder viele Flächen sind einfach auch nur abgemulcht worden, weil es keine Möglichkeit gab, daraus Heu zu machen.
Wie wichtig ist das jetzt innerhalb so einem Verein, wenn man so viel Fläche hat und so viele Piloten, dass man nicht nur eine Drohne im Einsatz hat, sondern zwei? Würdet ihr das, seid ihr jetzt schon an Kapazitätsgrenzen, gerade in so einer schwierigen Saison, oder sagt ihr, weil ich predige zum Beispiel immer, holt euch als Verein nicht nur eine Drohne, sondern ihr braucht immer noch ein Backup, weil man bekommt ja sehr, sehr viele Flächen als Verein. Gibt da mal so einen Einblick. Würdet ihr mit einer oder mit den zwei, kommt ihr noch klar oder seid ihr schon am Peak?
Ich würde sagen, die Grundausstattung sollten mindestens 3 Drohnen sein. Wenn man 2 Teams hat, kann es natürlich mal vorkommen, dass eine Drohne den Geist aufgibt, was auch immer. Es kann ein Absturz sein, es kann ein Softwareproblem sein, ein technisches Problem sein. Es ist alles möglich. Deswegen also 2 Teams gleich nicht nur 2 Drohnen, sondern immer eine als Backup.
Das ist auch das, was ich predige. Also, das ist jetzt auch nicht so, weil wir die verkaufen, sondern weil ich einfach sage, so ein Verein akquiriert ja sehr, sehr viele Landwirte und die Landwirte werden jedes Jahr aktiver und melden sich auch häufiger. Gib da mal einen Einblick. Du hast jetzt 2 Saisons hinter dir. In der ersten Saison gegenüber jetzt, wie viel mehr Fläche habt ihr abgeflogen? Musst jetzt keine Zahl, sondern es geht einfach mal so um, war es deutlich mehr oder war es nur ein bisschen mehr?
Es war in der zweiten Saison jetzt natürlich deutlich mehr, weil wir es auch in die Öffentlichkeit gegeben haben. Letztes Jahr ist das so gewesen, dass wir nur für 2 Bauern geflogen sind, weil wir gesagt haben, wir können gar nicht mehr leisten aufgrund von nur einer Drohne. Dieses Jahr war das mehr. Wir haben über unseren Pressesprecher vom Jagdverein oder mit dem haben wir das kommuniziert. Er soll das ein bisschen streuen, sodass auch die Landwirte und die Jagdausübungsberechtigten in unserem Kreis wissen, dass der Jagdverein das ausführt. Anfangs war es ein bisschen schleppend, aber dann kamen fast täglich Anrufe, auch aus dem größeren Umkreis. Also wir haben auch teilweise 15, 20 Kilometer Anfahrt.
Und das ist der Punkt. So ein Jagdverein, der bekommt ja jedes Jahr mehr Zulauf. Die Öffentlichkeit weiß mittlerweile, was Kidsrettung ist. Obwohl, ich habe zum Beispiel TikToks dieses Jahr gemacht. Die haben Millionen Aufrufe gekriegt. Da haben Leute drunter geschrieben, süß und sowas, ganz toll. Aber viele auch, was macht ihr da und so weiter. Also es wissen noch nicht alle, was Kidsrettung ist. Und das Ziel ist ja, dass alle wissen, was Kids-Rettung ist. Und ich glaube, wenn das auch jeder letzte Landwirt verstanden hat, dann wird das mit der Drohnenanzahl in manchen Jagdvereinen ganz schön knapp. Oder wie siehst du das?
Ja, das denke ich auch. Und vor allen Dingen, was mich sehr positiv überrascht hat, die Zusammenarbeit zwischen den Kids-Retter, den Landwirten und den Jagdausübungsberechtigten. Das hat bei uns also hervorragend geklappt. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Das funktioniert nicht immer gut oder vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da negative Erfahrungen gemacht hat. Wir konnten bis dato keine negativen Erfahrungen damit machen.
Habt ihr Landwirte gehabt, die nicht Bescheid sagen, oder wie habt ihr das gemanagt?
Das kann ich jetzt so gar nicht genau beantworten. Ich habe Flächen gesehen, die sind gemäht worden, wo ich mir dann gedacht habe, wer ist die denn abgeflogen? Natürlich gibt es auch noch eine weitere Drohneneinheit hier bei uns, mit denen wir aber nicht zusammenarbeiten, weil wir gesagt haben, wir sind genug Leute und wir planen unsere Sache selbst. Die sind sehr, sehr groß. Die haben, glaube ich, 5 oder 6 Drohnen. Wir möchten uns aber erstmal jetzt gerade in dieser Findungsphase im zweiten Jahr auf uns konzentrieren, dass unsere Piloten sich mehr auf unsere Drohne, auf unsere Technik und auf unsere Abläufe konzentrieren, wie dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt noch eine Drohneneinheit mit dazu, die mit 20 Leuten sind. Wir wollen erstmal als Team wachsen. Wie das in Zukunft aussieht, das müssen wir mal sehen.
Ihr nutzt die Drohnen ja auch häufig und intensiv. Also das merkt man ja jetzt bei der Kids-Rettung gerade, so gerade als Team mit 6 Piloten. Wie wichtig ist es denn da für dich, dass die Piloten ordentlich geschult sind und wie machst denn du das mit den Schulungen als Obmann? Weil du bist ja, wir haben ja ganz oft telefoniert und hast gesagt, ich bin jetzt wieder unterwegs mit meinem Piloten, ich weise hier gerade einen neuen ein. Gib mal so einen Einblick, wie du das machst und wie wir dich dabei unterstützen konnten.
Schulung ist natürlich das A und O. Was ich manchmal auch schwierig gestaltet, nur mal ein Beispiel, ich kann natürlich mir eine Drohne überall bestellen. Im Internet überall kriege ich eine Drohne, wo ich das will. Es gibt da verschiedene Dienstleister, nenne ich sie jetzt mal. Und der eine oder andere ist vielleicht auch 50 oder 80 oder 100 € günstiger. Aber für mich ist es dahingehend wichtig, wenn ich jetzt mit Copter Pro gerade hier in meiner Nähe einen Dienstleister habe, wo ich weiß, dass die Schulungen wunderbar funktionieren. Ich brauche kein Selbststudium, ich muss keine Bedienungsanleitung durchlesen. Copter Pro hat für die Kunden die Academy, wo es verschiedene Kapitel gibt, wie eine Fernbedienung eingerichtet wird, was zu beachten ist, selbst beim Akkumanagement. Und da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich meinen Piloten sagen kann, ihr könnt euch auch abends gerne diese Videos in den einzelnen Kapiteln angucken. Es ist einfacher zu verstehen, wie eine Bedienungsanleitung durchzulesen. Wir machen das natürlich auch im Team. Wir haben bei uns im Weingut, habe ich einen Bildschirm aufgebaut und dann sind wir die ganzen einzelnen Positionen, nenne ich sie jetzt einfach mal, von der Fernbedienung durchgegangen, vom Aufbau der Drohne, vom Ablauf, wie das bei einer Kids-Rettung zu funktionieren hat. Natürlich kontrollieren wir morgens auch die Flugdaten, die Wetterdaten. Wir sind hier in einem Gebiet, wo auch sehr viel Flugverkehr ist. Das müssen wir auch beachten. Wir haben Flugverbotszonen. Wir müssen hier und da auch gewisse Einheiten, so nenne ich sie jetzt mal, informieren, dass wir fliegen. Wir haben die US Airbase in Wiesbaden. Wir haben einen Segelflugplatz bei uns, gerade in dem Bereich, wo wir sehr viele Flächen haben, die gemäht werden. Und ja, nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Schulung, das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, wir sind zufriedener Kunde bei Copter Pro, weil es dort diese Schulungen in einzelnen Kapiteln gibt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier den Podcast mit dir aufnehmen. Bei der ersten Drohne zum Beispiel sind wir mit 5 Mann bei euch in Kirn gewesen. Da ist der Felix mit uns rausgefahren und hat uns eingewiesen auf die erste Drohne. Und mittlerweile bin ich da aber selbst so fit, dass ich das auch in die Hand nehmen kann. Und es ist ja auch teilweise so, wenn ihr einen Kunden hier bei uns in der Nähe habt und ihr habt jetzt vielleicht mal keine Zeit, dann sage ich, okay, dann fahre ich für euch hin, mache da die Schulung mit den Jungs und Mädels. Und
So fit
deshalb
ist
ist für
es, wenn
mich
schon.
Schulung. Ja, ich bin halt so ein kleiner Technikfreak, da kommen wir vielleicht gleich noch so in einem anderen Thema dazu. Aber mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Schulung von A bis Z vernünftig durchläuft und ich auch ruhigen Gewissens morgens einen frischen Piloten irgendwo hinschicken kann. Ich weiß, dass der nicht wieder zurückkommt und sagt, ich habe nur noch den Koffer dabei, der Rest hängt irgendwo im Baum oder was weiß ich, ja.
Also ihr wisst ja, wir haben ja eine Copter Pro Academy, also eine große Schulungsplattform für alle Zuhörer hier. Und wir stellen den Verein dann auch die Schulung zur Verfügung. Wie viel Zeit sparst du dir, Sven, wenn du das, was wir in der Academy, weil wir geben ja euren Piloten dann Zugänge, die dann quasi anschauen oder die Schulungsvideos anschauen können, wenn du sagst, guck mal, ich habe einen neuen Piloten, dann kriegt er einen Schulungszugang, der kostet da noch nichts, weil ihr ja Kunde bei uns seid und wir machen das dann immer auf den Verein, zum Beispiel, wenn ein Kidsretter-Verein kommt, der hat 10 Leute, kriegen die 10 Zugänge und zahlen ein. Und da ist es so, das spart ja schon viel Zeit, als gerade als Obmann, die Leute nochmal in jeden kleinen Punkt einzuweisen. Beispiel jetzt Bilder übertragen, Missionsplanung und so weiter. Wie siehst du das? Ist das für dich eine deutliche Zeitersparnis oder sagst du, ach nee, man muss trotzdem noch viel mit denen rausfahren und üben und üben?
Eine Zeitersparnis ist es auf jeden Fall. Es ist nämlich auch oftmals schwierig, mit 5 bis 7 Leuten einen gemeinsamen Termin zu finden, um eine Schulung zu machen. Wir sind alle berufstätig und meistens kann man das abends nur nach 17 Uhr machen. Jeder hat noch seine Hobbys, Familie und auch die Jagd natürlich. Ich kann denen dann sagen, schaut euch in der Academy die Videos an und so geht jeder in das Selbststudium. Ich zum Beispiel bin jemand, der hat, glaube ich, noch nie eine Bedienungsanleitung gelesen. Klar habe ich überall einen QR-Code. Heutzutage liest du die Bedienungsanleitung durch. Das habe ich noch nie gemacht. Selbst wenn ich Möbel aufbaue. Bedienungsanleitung, entweder es bleibt was übrig oder es bleibt nichts übrig.
Im
Ja.
besten Fall bleibt nichts übrig, genau.
Im besten Fall bleibt nichts übrig. Und das ist halt dieser Riesenvorteil, dass wir heute, sag ich mal, uns so viel mit den Handys befassen und jeder, der irgendwas sucht, der sucht es nicht in der Zeitung oder in einem Buch, der googelt es. Und so haben wir hier den Vorteil, dass die Academy so gut aufgebaut ist, die ist nicht langweilig. Das ist Kapitel für Kapitel, das sind kurze Kapitel, sag ich mal zwischen 2 und 7 Minuten. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, das jetzt zu gucken, dann gucke ich es halt morgen weiter. Aber so kann jeder in das Selbststudium reingehen und das ist so klasse gemacht. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und da hast du natürlich auch im Rücken ein sehr starkes und gutes Team, die sich damit auskennen und die mit dir dann auch zusammen diese Videos aufnehmen.
Da muss ich sagen, Props an mein Team. Ihr macht das gut. Auch Stefan, der hier den Podcast cuttet und die Videos cuttet und so, der schaut, dass das alles läuft. Ne, vielen Dank fürs Feedback. Dazu noch eine Frage. Jetzt als Drohnenobmann, ich sehe das ja immer, ich will keine Eigenwerbung machen, ich versuche das immer so konstruktiv zu sehen, weil für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, Sven. Feedback aus der Academy kriegen wir ja ganz viel. Wir kriegen auch oft mal Negativ-Feedback, wo die sagen, ah, das verstehe ich nicht zu 100%. Und dann ändern wir die Videos auch wieder ab. Wie hat dir das geholfen? Beispiel jetzt auch zwecks C-Zertifizierung. Also man muss ja die Drohnen zertifizieren seit 1.1. Da haben wir dann quasi in der Academy mehrere Module aufgenommen. Und wie einfach ist das dann, wenn man so einen Reminder kriegt, auch bei Software-Updates?
Ja, gerade zum Thema C-Zertifizierung. Das war für mich natürlich sehr gut, dass ich mir dieses Video von euch angucken konnte, wie das mit der C-Zertifizierung läuft. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die Drohne hier auf den Tisch gestellt, habe die Propeller angebaut, so wie du es im Video auch erklärt hast, habe die Aufkleber angebracht auf die Arme, auf den Koffer. Und das Ganze war dann innerhalb von 10 Minuten erledigt. Und alles andere, was postalisch zugestellt wurde, war, glaube ich, nach 2 Wochen da von DJI.
Das ist halt geil, weil wir können dadurch einfach richtig viele Kunden supporten. Da noch eine Frage zu, und zwar, ihr bildet ja auch, oder die Piloten müssen ja auch alle einen Drohnenführerschein machen. Und in der Academy haben wir ja erklärt, wie man den Drohnenführerschein macht. Wie, wenn du jetzt einen neuen Piloten hast, wie weist du den ein, dass er seinen Drohnenführerschein macht? Also hast du den auch über die Academy gejagt und hast gesagt, mach den dort? Sind die da schon reingekommen mit einem Drohnenführerschein? Oder wie hast du überhaupt die Piloten gefunden? Gib mal da gerade einen Input. Ist, glaube ich, für viele interessant zu hören, wie man engagierte Leute gewinnt als Verein.
Also ich habe erstmal die Abfrage gemacht bei denen, die ich jetzt bei uns aus dem Verein sehr gut kenne, wo ich weiß, es sind junge, motivierte Menschen, auf die bin ich zugegangen und habe gesagt, hier, wir wollen jetzt eine Kids-Rettung oder ein Team machen, wollen das erweitern, hättest du da Lust drauf? Und dann haben wir uns mal getroffen und dann habe ich das ein bisschen erklärt und es gab einige, die hatten schon den A2 und A3. Und die anderen haben den dann über die Internetseite 1 und A,
Beim Luftfahrtbundesamt.
genau, da haben die das gemacht. Und das ist ja auch kein Hexenwerk. Und somit hatte jeder Pilot innerhalb kürzester Zeit seine Berechtigung.
Okay. Und dann habt ihr das im Endeffekt geprüft, dass die haben und dann sind die in Einsatz, wurden geschult, sind in Einsatz gegangen. Und wenn du jetzt neue brauchst, dann würdest du einfach nochmal Aufruf starten bei euch und vielleicht einen Helfer zum Pilot machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, ich habe mir die Berechtigung von denen als Kopie zuschicken lassen. Die sind bei uns im Jagdverein hinterlegt und alle Piloten sind auch bei uns namentlich mit Adresse bei der Haftpflichtversicherung gemeldet, sodass jeder Pilot, sage ich mal, keine Bedenken haben muss, wenn irgendwas passieren sollte. Das ist auch ein ganz
Perfekt. Ja.
wichtiges Thema mit der Haftpflichtversicherung. Also bei uns ist jeder Pilot namentlich gemeldet. Keiner hat sich selbst versichern müssen. Das läuft alles über den Jagdverein.
Genau, also es gibt Haftpflichtversicherungen für euch zur Info, die quasi für den Verein ist ähnlich wie eine Firma, quasi der Verein schließt sie ab oder eine Firma schließt sie ab. Dann gibt man die Piloten an, dass die einen Nachweis haben, welches Modell oder welche Modelle geflogen werden und ob mehrere Drohnen gleichzeitig im Einsatz sind. Danach richtet sich der Preis. Kurzer Reminder, Deckungssumme so zwischen 3 und 5 Millionen sind okay. Und dann ist jeder versichert, wenn dann was passiert, geht es quasi über die Vereinsversicherung und da muss nicht jeder Pilot für sich haften. Ist, denke ich, sehr interessant, Sven. Gute Info für ganz viele Kreisjagdvereine, Kreisgruppen, wie auch immer, die sich da engagieren. Aber da helfen wir euch auch gerne. Wir haben da Versicherungspartner. Wir sind keine Versicherungsagentur, aber wir vermitteln euch die gerne. Da wissen wir auch, weil das ist der Punkt, ne? Eine Versicherung zu haben ist gut, aber es muss auch eine da sein, die bezahlt, wenn Schaden kommt. Und das ist ja immer so die Frage, wenn man eine Versicherung abschließt. Und da können wir euch aber einen klaren Haken dran machen oder können wir einen klaren Haken hinten dran machen, denn unsere Versicherung bezahlen. Also da gab es noch nie Probleme. Neben der Jagd, Sven, hast du noch andere Hobbys? Du bist in der Feuerwehr. Und deswegen haben wir auch eben im Podcast angeteasert, BOS-Einheit. Also im Prinzip Behörden. Und da werden auch mittlerweile Drohnen eingesetzt. Gib uns mal ein Beispiel, wie man als Feuerwehr Drohnen einsetzt. Vor allem, du bist am Rhein. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer, weil da habt ihr natürlich auch viel mit Personen etc. auf dem Wasser zu tun. Gib mir einfach mal so einen Einblick, wie ihr Drohnen da einsetzt und wie die das ganze Feuerwehrgeschehen revolutionieren konnten.
Das ist ein ziemlich neues Thema auch im Bereich der Feuerwehr. Es kommt natürlich immer auf die Einsatzlage an. Ein Beispiel, zum Beispiel ein Wohnhausbrand. Hat man vor 20 Jahren natürlich keine Drohne benötigt. Da kamen dann im Anschluss Sachverständige, die sich das ganze Gebäude angeguckt haben. Wo könnte ein Brand entstanden sein und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass wir teilweise noch während dem Geschehen mit dazu alarmiert werden. Also sprich, wenn jetzt ein Dachstuhlbrand im vollen Ausmaß vorhanden ist, fliegen wir mit der Drohne in einer sicheren Höhe drüber, machen für die Einsatzleitung und auch für die Polizei machen wir Bilder, teilweise auch Videos und natürlich auch für die Versicherung ist es im Nachgang sehr wichtig zu ermitteln, wo ist der Brand entstanden. Wir können auch Brandherde können wir damit lokalisieren. Wir können gucken, wo sind noch Glutnester, um einfach die Einsatzzeit zu verkürzen. Das jetzt nur mal das Beispiel Wohnhausbrand. Dann haben wir natürlich, wie du schon gesagt hast, hier bei uns den Rhein. Wir haben sehr viel Tourismus in unserer Gegend, sprich die Weinberge, das Niederwalddenkmal, unwegsames Gelände. Haben wir mindestens 2, 3 Mal im Monat, wo eine Personensuche in unwegsamem Gelände ist. Dort werden teilweise auch Drohnen eingesetzt. Das ist eigentlich zu vergleichen wie mit der Kids-Rettung. Das heißt, wir fliegen die Gebiete ab, wo der Notruf gekommen ist. Heutzutage kann man Notruf senden an die Leitstelle. Das heißt, wir haben da direkt die Koordinaten können in diesem Bereich fliegen, weil oftmals steht auch kein Hubschrauber zur Verfügung. Wir sind nicht weit weg von Frankfurt. In Egelsbach ist der nächste Polizeihubschrauber mit Wärmebild. Der ist natürlich nicht immer da. Drohneneinheiten haben wir einige mittlerweile bei uns im Kreis. Ich glaube, es sind mittlerweile so 5 Drohneneinheiten mit unterschiedlichen Drohnen, mit kleinen Drohnen, mit großen Drohnen. Und dann ist natürlich so eine Personensuche damit auch viel, viel einfacher. Mittlerweile sind wir auch in dieses Wasserrettungskonzept mit aufgenommen worden. Sprich, wenn die Meldung kommt, Person im Rhein, ist früher ein Boot rausgefahren oder mehrere Boote. Es kommt darauf an, wo jetzt, welchem Rheinkilometer wurde das gemeldet. Dann werden Wasserrettungseinheiten oberhalb von diesem Punkt eingesetzt, unterhalb von diesem Punkt eingesetzt, teilweise noch von der anderen Seite. Wir sind auf der hessischen Seite, teilweise dann noch von der rheinland-pfälzischen Seite, wo dann viele Einheiten zusammenkommen. Wir haben natürlich hier bei uns auch starke Unterströmungen, wo es eine Person auch relativ schnell mal nach unten ziehen kann oder in eine Buhne reinziehen kann. Und mit dem Boot, klar, ist man mit dem Boot schnell vor Ort, aber mit einem Boot auf gleicher Höhe wie mit der Person was zu sichten, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wir haben auch moderne Technik auf den Booten mit Echolot und so weiter und so fort. Aber das sind alles Kreise, sage ich mal, im Umkreis von 30 Meter, wo wir was mit dem Echolot lokalisieren könnten. Und dann ist das mit einer Drohne natürlich sehr, sehr gut, wobei man da auch sagen muss, die meisten Einsätze sind in den Sommermonaten, wo vielleicht jemand schwimmen geht und irgendeiner sieht es aus dem Fenster, oh, Person im Rhein, wir werden alarmiert. Gott sei Dank sind viele, viele dieser Einsätze negativ, aber es kann aber auch dazu kommen, dass wirklich mal ein Einsatz dabei ist, wo jemand wirklich Hilfe braucht. Wir haben viele Kajakfahrer, die vielleicht auch mal aus ihrem Kajak rausfallen. Wir konnten schon sehr viele Personen retten, nicht nur mit der Drohne, sondern auch mit unseren Rettungsbooten. Aber auch in diesem Bereich, egal ob Personensuche oder Brand, selbst letztes Jahr hatten wir sehr viele Einsätze, wo Haferfelder oder Weizenfelder gebrannt haben. Da sind wir dann hin alarmiert worden, um zu gucken, wie weit hat sich das ausgedehnt und auch da zu gucken, wie groß ist das überhaupt? Wie groß ist diese Fläche, die da brennt, um das einfach an die Einsatzleitung weiterzugeben? Okay, wir brauchen jetzt hier noch mehr Personal mit noch mehr Wasser. Wenn mal eine Fläche brennt von 20.000 Quadratmeter, das mache ich natürlich nicht mit 500 Liter Wasser aus. Da brauchen wir dann Großlöschfahrzeuge, die können wir auch innerhalb kürzester Zeit anfordern. Und da hilft uns natürlich die Drohne ungemein.
Ja, also geile Einblicke in die BOS-Einheit. Also vielleicht für viele, die das nicht wissen, für was steht überhaupt BOS? Steht für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Das heißt alles THW, Feuerwehr, Katastrophenschutz etc. Und mittlerweile werden Drohnen eingesetzt. Es gibt sogar Abwurfmechanismen für Rettungsringe zum Beispiel. Es gibt Scheinwerfer, die man drunter machen kann. Man kann Personen super auf Oberflächen erkennen. Also da gibt es schon einige Methoden. Ja, Sven, geile Einblicke auf jeden Fall in die Einsatzgebiete. Wie wichtig ist denn ein vernünftiger Ansprechpartner für so eine BOS-Einheit? Weil die sind ja nicht immer zur besten Tageszeit unterwegs, sondern auch mal nachts. Sagen wir mal, ihr seid nachts überm Rhein unterwegs. Und wenn dann ein technisches Problem ist, wie wichtig ist da einfach, dass man auch mal jemand erreicht, wenn die Drohne zum Beispiel nicht startet?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, wie du schon gesagt hast. Wir sind natürlich auch rund um die Uhr im Einsatz, wenn nötig. Und wenn ich zum Beispiel technisches Gerät wie jetzt eine Drohne im Internet bestelle, da habe ich einen Service von 8 bis 18 Uhr. Und wenn ich einen Händler hier bei mir in der Nähe habe, wie jetzt zum Beispiel auch Kopter Bro, da kann ich auch in der Nacht anrufen. Ihr habt, glaube ich, diesen 24-7-Service.
Ja, wir haben den 24-7-Service, also das wissen auch nicht alle. Wir haben für Behörden einen 24-7-Service und auch in der Kids-Rettungssaison. Das heißt, wir haben ein eigenes Callcenter, das dann quasi die Anrufe entgegennimmt und bei gewissen Worten, wie zum Beispiel halt bei der Feuerwehr oder bei technischem Hilfswerk, wir haben ja auch viele Katastrophenschutzteams ausgebildet und ausgestattet und die können dann anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit und es gibt immer Mitarbeiter bei uns, die Bereitschaft haben. Ihr habt es jetzt noch nicht so oft gebraucht, ja.
Moment, doch, ich habe es schon gebraucht. Und zwar, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz aus dem Bereich Feuerwehr raus und gehen noch mal in die Kids-Rettung. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war vor 4 Wochen. Da hatte ich morgens ein Bild im Wärmebildbereich, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das Bild, ich kenne dieses Bild auf der Fernbedienung, kenne ich anders. Das Wetter war gut, es war alles gut. Da habe ich gesagt, hier ist irgendeine Einstellung falsch, wo ich aber nicht drauf gekommen bin. Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich morgens um 4:30 habe ich mir gedacht, weißt du was, rufst jetzt einfach mal den Alex an. Der ist bestimmt irgendwo unterwegs. Und Alex angerufen. Nach 20 Sekunden war dieses Problem gelöst. Da hat gesagt, Eisman. Da oben rechts, da musst du mal draufklicken, dann hast du
Ja.
die andere Einstellung. Und das ist für mich ein Service. Diesen Service, den habe ich nicht bei einer Firma, die aus Berlin, was weiß ich, woher kommt. Die kann ich morgens um 16:30 nicht anrufen, die kann ich um 8 anrufen, aber um 8 ist der Drops gelutscht mit der Kids-Rettung. Und das ist
Ja.
halt das, wo ich sage, okay, ich bin so zufrieden, dass ich einen starken Partner wie Copter Pro einfach hinter uns stehen habe, den ich auch morgens um 4, um 5 oder um 6 anrufen kann.
Perfekt, ja, das ist auch der Hintergrund davon, weil ich war ja selbst Drohnendienstleister, sehr erfolgreich auch als Drohnendienstleister. Und da habe ich mir immer einen Ansprechpartner gewünscht, weil ich hatte genau dieselben Situationen. Nachts Hundesuchen gemacht, über Tag PV-Anlagen inspiziert und dann ging mal was nicht. Und das ist immer eine Scheiß-Performance vor dem Kunden. Für die Feuerwehr ist es eine Katastrophe, wo es teilweise um Leben und Tod geht. Bei der Kidsrettung ist es einfach auch ein zeitliches Thema. Der Landwirt will mähen, gut, da kann man es noch stoppen, aber es wird ja dann auch nicht besser über Tag. Und deswegen habe ich gesagt, wir bei Copter Pro machen eine 24/7-Hotline. Wir schulen die Mitarbeiter, dass sie genau wissen, wenn eine BOS-Einheit, wenn die Kidsretter anrufen, die haben Probleme, weiterleiten, Bereitschaftsdienst machen. Und dadurch, dass die Academy viel abdämpft, ist es nicht so oft genutzt. Also in der Saison nicht oft genutzt bedeutet bei uns so, keine Ahnung, 100 Anrufe am Tag ist schon okay für, sagen wir mal, über 5000 Kunden, aber das halt in der Hauptsaison und bei BOS-Einheiten, da kann ich ja halt auch nicht planen. Ja, und wenn die dann einfach zur normalen Geschäftszeit anrufen und sagen, ja, ihr seid nicht dran gegangen, die Person ist leider jetzt ertrunken, dann darf ich keine BOS-Einheiten ausstatten. Punkt aus Ende. Also das ist meiner Meinung nach unverantwortungsvoll. Aber wir regen uns nicht auf. Du hast noch eine Frage?
Eine Frage nicht, aber eine Anmerkung. Auch euer Lagerbestand mit Ersatzteilen ist natürlich enorm. Wenn wir jetzt während dem Einsatz, ein Einsatz kann ja auch mal über Stunden gehen, manchmal auch über Tage. Und wenn mir da irgendwas kaputt geht, zum Beispiel Akkus oder Propeller, ich kann auch mal auf kurzem Dienstweg jemanden zu euch schicken oder wenn jetzt in der Kids-Rettungssaison irgendwas kaputt geht, ein Akku, euer Lagerbestand ist so hoch, eure Zeit vom Versand. Das ist manchmal ein Tag, dann habe ich die Teile da.
Ja, da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Also wenn was bestellt wird. Und bei Behörden haben wir es auch so, dass wenn die zum Beispiel eine Drohne zur Wartung geben, kriegen die eine Ersatzdrohne. Wir haben das Thema, wenn die, also auch eine vergleichbare, selbst wenn wir mal keine M350 gerade da haben zum Beispiel, dann kriegen die eine M30, fragen wir, ob das okay ist. Und wir schauen schon immer, dass die auch Ersatz haben. Bei Kidsrettern versuchen wir es auch, ist aber sehr schwierig, weil da manchmal mehrere gleichzeitig crashen, weil sie im Sportmodus irgendwo unterwegs gewesen sind. Aber grundsätzlich versuchen wir immer, das so schnell wie möglich zu regeln. Wir haben dieses Jahr haben wir auch sehr viel eruiert, haben dann eine Fernsteuerung dahin geschickt, die Drohne dahin, weil da nur die Drohne kaputt war, da nur die Fernsteuerung, weil sie auf der Motorhaube bei irgendjemand gelegen hat und ist kaputt gegangen, weil er losgefahren ist. Also wir haben schon, jetzt haben wir nochmal gut aufgestockt, was Fernsteuerung angeht. Das heißt, wenn da irgendwas ist, können wir da auch immer Ersatz schicken. Und das macht ja irgendwo auch Service aus, weil man muss sich ja auch abheben. Und ich denke, das tun wir auch damit. Wir gehen weiter in unserer Folge und zwar die nächste Frage. Es wird ja in vielen Einsatzgebieten immer technischer. Wir hatten das Thema Kidsrettung, wir hatten das Thema Jagd und ich möchte noch mal ein bisschen auf das Thema Drohnen bei der Jagd eingehen, weil du bist ja auch passionierter Jäger und die Technik findet ja Einklang bei uns. Und wie stehst denn du generell zu diesem technischen Wandel im jagdlichen Bereich? Das war's mit dem ersten Teil unserer Podcast-Folge hier im Interview mit Mr. Hick Micro, mit Sven Schneider, auch bekannt als Rheingaujäger. Damit es nicht langweilig wird, haben wir diese Folge in zwei Folgen unterteilt, denn die Folge ist relativ lang. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Sie wird in ein paar Tagen auf jeden Fall folgen und bis dahin bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören. Gebt dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn er euch gefällt. Schaut gerne auf YouTube vorbei, da haben wir tolle Videos aufgenommen. Es werden auch weitere Jagdvideos folgen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, Weidmannsheil, dein Alex von Copter Pro.